Hallo und guten Tag zur Folge 387 des Computer Club Audio Podcast oder Audiocast, so nennen wir es, ja. Wir begrüßen alle ganz, ganz herzlich, die an den Ohrhörern oder Lautsprechern sind, freuen uns, dass Sie da sind und hoffentlich gefallen Ihnen unsere Themen. Und am anderen Ende der Leitung sitzt der Wolfgang Rudolf, der auch begrüßen möchte.
Guten Tag, hat er gesagt. Sag ich mal guten Morgen oder guten Abend oder guten Mittag, oder? Denn der große Vorteil ist ja, Sie können uns hören, wann auch immer Sie wollen, wenn Sie wollen. Deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich und hoffe, Sie wollen wirklich.
Ja, das war jetzt die komplizierte Nummer. Aber du hast recht. Aber Tag ist ja, der Tag beginnt ja nachts um 12 und endet die Nacht um 12. Oder meintest du den hellen...
Der Tag beginnt also in der Nacht.
Ja, der Tag beginnt Mitternacht und hört Mitternacht auf.
Aha, ich dachte, die Nacht beginnt in der Nacht und hört am Tag auf.
Du meintest also die helle Phase des Tages.
Ja.
Wir können uns jetzt weiter streiten, wo es keine Streit
gibt. Oder ist der Tag die helle Phase der Nacht?
Oder so. Oder die
Dann
Nacht
wäre
die helle Phase
die
des
Nacht,
Tages.
Die dunkle Phase des Tages, ja.
Ja, irgendwie sowas, ja. Wo es keinen
ist das
Streit
eigentlich
mehr gibt.
Unser ist, Thema heute?
Nö. Wo es keinen Streit mehr gibt, ist in der Motion Picture Experts Group.
Aha,
hört sich gut MPEG. An. MPEG. Der MPEG-Standard ist ja bekannt. Auch unsere Videos, unsere TV-Sendungen liegen ja im MP4-Format vor. Ganz bekannt ist aber auch MP3, eine Erfindung aus Deutschland ja, vom Fraunhofer IIS in Erlangen. Und die haben jetzt eine neue Technologie vorgestellt, das MPEG H3D. Und der Standard dazu ist jetzt vom MPEG-Komitee, also einer Vereinigung, von, ich glaube, 60 Unternehmen und Forschungseinrichtungen angenommen worden, um einen neuen Codec zu entwickeln, der auch in der Lage ist, räumlichen Ton zu übertragen, also 3D-Ton zu übertragen. Das MPEG-3, was wir bis heute haben, ist ja entweder Mono, Stereo oder etwas Surround Sound, also 5.1, aber echten 3D-Sound kann man da nicht abbilden. Es werden zwar teilweise schon Filme und Videoproduktionen in 3D-Audio produziert, werden aber immer noch im MPEG 2, also immer nur im Stereo ausgestrahlt, weil eben der komplexe Algorithmus, der dafür notwendig ist, noch nicht existiert. Und dazu haben denn die Erlanger einen Referenzentwurf vorgelegt, der ist nach langen Diskussionen abgesegnet worden. Es ist ein sogenanntes kanalobjektbasiertes System, wobei ich mir nicht genau fest vorstellen kann, was ein objektbasiertes System ist. Normalerweise ist das Objekt irgendwo im Raum und wird dann in audiotechnisch in den Punkt, in den Hörpunkt reingerechnet. Der neue Standard basiert auf dem HEAAC-Codec, der ja recht bekannt ist, und wird über ein 3D mit einem 3D-Rendering-Algorithmus erweitert, der eben die Lokalität oder den Ort der Schaltquelle in das Signal reinrichtet. Man hat dann dazu Hörversuche gemacht. Man hat also 50 Leute, 50 Testhörer genommen und hat die mehr als 41.000 Wertungen abgeben lassen. Und daraus haben dann die Experten alle gesagt, den besten Klangerlebnis, das beste, die beste Klangqualität rausgenommen. Und das waren eben wieder mal unsere Erlanger. Etwas, was uns sehr, sehr freut. Es wird noch etwas dauern, bis man die Geräte oder bis der Standard fertig ist und die Entwicklung der Geräte starten kann. Man rechnet mit der Fertigstellung im Frühjahr 2015. Also, wir kriegen dann irgendwann mal auch 3D-Sound auf die Ohren. Auch nicht schlecht.
3D-Sound auf zwei Ohren.
Ja. Ja gut, du hörst ja heute schon räumlich. Du bist ja in der Lage wahrzunehmen, wenn ein Klang oder ein akustisches Signal hinter dir aufschlägt oder ob es von rechts oder von links kommt, sofern beide Ohren gehen. Oder
nein, meine Ohren hören. Zum Gehen habe ich die Füße.
Noch funktionieren. Es gibt ja auch Menschen, die Hörschäden haben, die also nur auf einem Ohr hören. Die haben dann viel größere Schwierigkeiten, ein Audiosignal zu orten.
Heinz, manchmal sitze ich so still vor mich hin in der Ecke und denk zurück. Früher hatte man ein Radio mit einem Lautsprecher. Der hat mehr oder weniger gequäkt. Da konnte man was hören. Schöne Musik hören. Die Musik entsteht ja eigentlich im Kopf, im Körper. Die Quelle, naja, die kann mehr oder weniger realitätsnah sein, wo es rauskommt. Dann irgendwann kam Stereo. Es war einfach nur doll. Und ich habe so viele Erlebnisse gehabt. Leute haben sich Stereoanlagen gekauft. Wir reden jetzt von einer Zeit, die 40, 45 Jahre zurückliegt vielleicht. So, und wenn ich dann bei denen zu Hause war, weil irgendwas kaputt war oder Fernsehgerät kaputt war und ich das repariert habe, und dann habe ich festgestellt, Mensch, hör mal deine Stereoanlage, du hast den Balanceregler ganz nach links geschoben, du hörst da gar nicht Stereo. Dann habe ich denen das alles richtig eingestellt und so, und dann kam hinterher, nee, so klingt das nicht mehr. Das hört sich nicht mehr gut an. Stellen Sie sich das mal wieder so ein, wie das vorher war. Das war optimal. Das ist nicht einmal passiert, das ist mehrmals passiert. Dann kam irgendwann, ich kann mich erinnern, da war ich in Limburg bei Stiebing, später bei Offheim, fing es an, in Offheim bei Stiebing, fing es an mit Quadrophonie. Jo, da hatten wir Demos, da wurde ein Riesenhaus neu gebaut und mit Studios drin und Lautsprecherboxen und allem möglichen und so. So, und da sollten dann die Kunden, also Händler waren das, das war ein Großhandel, gingen dann da rein und haben dann vorgeführt bekommen. Da fuhr zum Beispiel eine Eisenbahn. Rings um die Leute herum, rein akustisch natürlich nur. Da haben die Leute gesagt, das ist aber doch doof. Wo habe ich denn das, dass so ein Zug um mich herum fährt? Der fährt doch nur an mir vorbei. Wofür brauche ich denn jetzt da 4 Lautsprecher? Ja, und dann haben wir mittlerweile 30, 40, 50 Kanäle, wo das alles passiert. Aber wenn ich mir die Menschen um mich herum ansehe, die haben immer noch 2 Ohren. Hat die Evolution das verschlafen, dass wir jetzt plötzlich mehr Schallquellen haben? Oder sind wir einfach nur nicht in der Lage, das zurückzuführen auf 2? Denn wir hören doch aufgrund von Laufzeit, Unterschieden und Phasenverschiebungen. So, und wenn das alles perfekt ist, dann entsteht ein solcher Eindruck. Das Geräusch kommt von vorn, links, von hinten, rechts, von oben, von unten und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat man immer ein störendes, ein ungutes Gefühl, wenn da plötzlich irgendetwas von hinten kommt, was ich nicht sehen kann oder wo ich mich umdrehen müsste. Und wenn ich mich umdrehe, kommt es immer noch von hinten. Vollkommen unnatürlich. Weil meine Körperhaltung, meine Kopfposition gar nicht mit hineingerechnet wird. Heute jedenfalls nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt tolle Entwicklungen. Rein von der technischen Seite her begeistern die mich auch. Aber irgendwo ein Lautsprecher, vielleicht sogar noch 2, wenn es schon Stereo sein muss, die einigermaßen unser Hörspektrum abdecken, das reicht mir vollkommen aus. Und alles andere, naja, das ist so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm, für mich jedenfalls.
Du hast natürlich, im Prinzip hast du recht, wenn du natürlich an Filme denkst zum Beispiel, die von Action-Szenen leben, da nimmt man ja heute schon Tricks und versucht 3D-Effekte hinzukriegen in den Kinos, die allerdings mit sehr, sehr viel speziellen Codex alles läuft. Das gibt es ja alles. 3D-Sound gibt es ja alles. 3D-Sound aus 2 Lautsprechern habe ich auch schon mal vor Jahren gehört. Da hat ja mal eine CD, die machten das. Das war hervorragend. Da konnte man also hören, wenn ein Hund auf einen sich die Position wechselte, plötzlich bellte. Auch wenn er einfach weiter wegging im gleichen Winkel. Das hörte man alles. Das wurde schon nachgebildet. Was jetzt passiert ist einfach, dass diese Erfahrungen, die gemacht worden sind in den letzten 30 Jahren, dass die gebündelt werden in einen Standard, sodass es ein einheitliches Übertragungsformat dafür gibt, sodass man auch denn die Filme eventuell später mal, also diese actionbasierten Filme, wirklich mal im Fernsehen denn noch sehen kann und mit einer normalen Ausrüstung, die man da stehen hat, über den Codec eben auch einen räumlichen Klang erleben können. Das ist der Zweck und deswegen ist der Standard notwendig. Ich habe die Bedenken, die du da hast, natürlich, viele Stereoanlagen sind einfach so eingestellt, dass es furchtbar egal ist, ob es 1 oder 2 Lautsprecher haben. Auf der anderen Seite nimmt man es auch auf der Bühne wahr, wenn die Leute an einer anderen Position stehen, wenn die zum Beispiel mit so einem Bosel-1-System wie wir arbeiten. Der hat dann jeder seine Säule hinter sich und dann, man kann hören, denn wenn man im Publikum sitzt, wer das ist, man hört den Unterschied.
Ja,
man kann
natürlich.
Ihn räumlich hören.
Ja, aber dann bin ich in der Realität und wenn ich etwas von hinten höre, dann kann ich mich umdrehen, kann einen Schritt zur Seite treten, kann gucken, was passiert da hinten. Dann verhalte ich mich normal. Wenn ich aber irgendwo zu Hause sitze und glotze auf eine Wand, auf einen Projektor, auf ein großes Display und da passiert was von hinten, dann drehe ich mich nicht um, weil ich genau weiß, da hinten ist nichts. Das ist ja das Unnatürliche. Das ist ja das, was mir eigentlich Unbehagen verursacht. Für viele wahrscheinlich nur unbewusst, aber wenn man mal darauf achtet, es ist nicht behaglich, so etwas. Naja. Ich wollte es nicht kaputt reden. Wie gesagt, von der technischen Seite her begeistert mich das schon. Und die Realität technisch zu konservieren und dann wieder abzubilden, wiederzugeben, ist ja auch in Ordnung. Nur da muss der Mensch ja mit eingebaut werden in das System. Anders geht's ja nun mal nicht. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann eine Schnittstelle, wo Bild und Ton so übertragen werden, wie es in der Realität ist. Ich hoffe, ich erlebe es nicht mehr. Aber das wissen wir nicht. Wir können nicht sicher sein, Heinz. Was ist eigentlich sicher? Ja. Wenn ich mir so die letzten Wochen nochmal durch den Kopf gehen lasse, die NSA ist doch ein richtiger Sauverein. Ist es nur die NSA oder ist es die gesamte USA? Nee, die Menschen da möchte ich mal ausschließen. Die haben genügend Sorgen und Probleme. Das sind Menschen wie wir auch. Aber es gibt da eine gewisse Elite, eine politische Elite und auch eine wirtschaftliche Elite, die unglaublich machtgierig, machtbesessen sind. Und denen Moral und ähnliche Dinge, die können die wahrscheinlich noch nicht mal fehlerfrei schreiben. Und wenn ich mir vorstelle, was alles passiert ist, was Snowden, der für mich ein Held ist, der müsste irgendeinen alternativen Nobelpreis bekommen, der Mann, für das, was er getan hat, für den Mut, den er aufgebracht hat und für die Entwicklung, die er losgetreten hat. Denn wenn wir mal darüber sprechen, seit Jahrzehnten rede ich davon, dass man keine Cookies gewähren soll, dass man JavaScript möglichst nicht einschalten soll, dass man die Finger von Java lassen soll, dass Flash ein Sauzeug ist, dass Doom-Cookies Sauereien sind und so weiter. Und ich habe immer wieder Tipps und sonst was gegeben. Hier, Kollege Back, der hat mich wiederholt als Paranoiker hingestellt und hat mir gesagt, ich würde unter Verfolgungswahn leiden. Jetzt stellt sich aber heraus, dass meine Fantasie noch nicht mal ausgereicht hat, um annähernd das zu beschreiben oder vorherzusehen, was tatsächlich auf dieser Welt passiert. Wenn die USA von sich selbst sagen, dass 70-80% des gesamten E-Mail-Verkehrs der Welt überwachen könnten, nicht tun, das schaffen sie nicht. So viele Leute haben sie nicht, die die Sauerei mitmachen. Wenn ich dann höre, dass leider falsch dargestellt wird, dass kryptografische Algorithmen, die meisten davon, geknackt worden sind, dann muss ich sagen, hier muss man mal ganz klar Einschränkungen machen. An DES-Schlüssel, okay, das ist ja nun nicht Stand der Zeit. Aber wenn ich zum Beispiel mit einem 1024-Bit-Schlüssel arbeite, wer den knacken will und sagt, dass er den in einer überschaubarer Zeit lösen kann, das ist ein Spinner. Den kann man im Grunde genommen grün anstreichen und sagen, jetzt hast du die richtige Farbe. Legen ihn auf die Wiese und warten, dass die Frösche kommen, darauf rumtanzen. Nee, so ein Quatsch muss man nicht glauben. Was wahr ist, und das hat mir ein ganz alter Freund, der leider nicht mehr unter uns ist, der früher in Deutschland gearbeitet hat und später bei Microsoft, auch so ein Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf Hintertüren, der hat mir das schon vor 10-12 Jahren gesagt. Das habe ich früher schon in Fernsehsendungen beim WDR gesagt. Sandor hat immer gesagt, wir haben so viele Hintertüren, Möglichkeiten, geheime Zugänge, die eingebaut sind. Und es war am Anfang noch gar nicht gewollt vom Unternehmen. Aber er hat mir gesagt, jeder Programmierer, der da irgendwo gearbeitet hat, hat sich natürlich verewigt. Der hat da irgendwelche Sachen hinterlassen, der hat irgendwelche geheimen Schlüssel da eingebaut, dass er später mal reinkam. Es hätte ja sein können, das Unternehmen schmeißt ihn raus und da hätte er dies oder das oder jenes. Ob es denn nun wirklich gemacht worden wäre, ist immer noch eine andere Frage. Das heißt, diese Zugänge gab es schon immer. Dass aber eine Regierung moralisch so verkommen ist, dass sie von diesen Firmen verlangt, diese Hintertüren bewusst einzubauen und ihnen die Schlüssel dafür auszuhändigen, dass selbst VPN verlangt wird, offen zu legen, dass selbst die Banken gezwungen werden, den Verkehr transparent zu machen, SWIFT zum Beispiel und ähnliches, das ist eine solche endlose, unheimliche Sauerei, das ist kaum zu glauben. Und dann laufen Zyniker auf dieser Welt herum, die sagen, Verschlüsselung ist Bürgerpflicht. Verdammte Hacker nochmal, kommt mir nie in die Quere, die ihr so einen Mist erzählt. Natürlich soll jeder sein Eigentum schützen. Aber dann könnte man natürlich genauso gut sagen, wenn jemand bei euch einbricht zu Hause, es ist das eure Schuld, denn ihr hättet da, was weiß ich was, Stahlkäfige um euer Haus bauen müssen oder sonst was. Nein, hier haben die Staaten vollkommen versagt. Und wir sehen gerade jetzt, diese Folge läuft, gestern war die Wahl, obwohl wir sie vorher produziert haben. Ich weiß also nicht, wie sie ausgegangen ist. Ich habe zwar Hoffnungen, aber ich weiß es nicht. Aber wir sehen gerade jetzt, dass die Regierung der letzten paar Jahre sich keinen Deut darum kümmert, was den Bürgern angetan wird. Die Rechte der Bürger überhaupt nicht schützt, in keiner Art und Weise nicht eingreift, nicht den Amis auf die Pfoten haut, nicht die Amis rausschmeißt und sagt, Kinder, wenn ihr spioniert, jetzt fliegt ihr erstmal raus aus Deutschland. Nein, und dann die Engländer? Gehören die noch zu Europa, die das mitmachen, die ihren Geheimdienst auf Industriespionage trainieren, die bei allen EU-Projekten nichts machen als blockieren und hinhalten? Das heißt, die EU behindern? Warum eigentlich? Damit ihre Freunde, die Amerikaner, stark bleiben? Jetzt gleiten wir hier ab. Also, was ich sagen wollte, diese Ermittlungen von Edward Snowden, die er da veröffentlicht hat, was NSA und GCHQ, dieser englische Geheimdienst, da alles machen sollen, welche verschlüsselten Mitteilungen die mitlesen können in Echtzeit, wo Hintertüren sind, wo Sicherheitslücken sind, wo darauf gedrungen wurde, dass diese Sicherheitslücken nicht geschlossen wurden. Und so weiter. All diese Dinge, die da veröffentlicht worden sind, erschrecken nur. Egal, ob es jetzt PGP ist, SSH ist, SSL ist, überall wurde verlangt, solche Sachen einzubauen. Und das heißt, dass unsere Welt, dass uns, die wir das Internet geschaffen oder mitgeschaffen haben, dieses Internet weggenommen werden soll, kaputt gemacht werden soll. Und wir müssten es eigentlich irgendwie zurückerobern. Fragt mich nicht wie. Es gibt Leute, die sind viel schlauer als ich, viel klüger als ich. Aber wir müssen endlich etwas tun. Denn wir haben jetzt eine neue Regierung, von der ich im Moment naturgemäß noch nicht wissen kann, wer es ist. Aber wie kann es sein, dass der US-Geheimdienst Google ausspäht und Google nicht sagt, Kinder, ihr könnt mich mal, ich ziehe mich auf meine Bohrinseln zurück, mach meine eigene Serverfarm da und dann fertig. Nein, man macht mit. Wie kann es sein, dass Microsoft sagt, na ja, okay, gut, machen wir euch noch ein Türchen auf und noch ein Türchen auf und Windows 8.1 wird sowieso ein Betriebssystem, was ferngesteuert wird, wo wir bestimmen, wann welches Update wo und wie gemacht wird und welche Programme wir dem Endbenutzer da drauf schieben, wovon der nichts weiß und nichts dagegen machen kann. Es muss Schluss sein damit. Aber ich habe keine Lösung. Meine Lösung ist, Linux einzusetzen und ein Betriebssystem, welches quelloffen ist, einzusetzen, wo ich nicht verstehe, was da drin steht in letzter Konsequenz, wo es aber auf der Welt viele Leute gibt, die sich damit befassen und wo ich sehr sicher bin, dass da keine Sauereien versteckt sind. Auf keinen Fall sollte man Android verwenden. Android ist zwar Linux, basiert letztendlich, aber von Google. Und Google zu trauen, naja, das ist genauso, als würde ich meiner Katze sagen, hier pass mal auf meine weißen Mäuse auf, während ich im Urlaub bin.
Deine Bedenken teile ich natürlich zum größten Teil. Und gehen wir mal davon aus, dass das, was Snowden erzählt, der Wahrheit entspricht. Und dann ist es unglaublich, was da passiert und mit welchem Kapitaleinsatz und Manpower, also Personaleinsatz, da gegen das bestehende Recht verstoßen wird. Das ist für mich unbegreiflich. Aber man muss sich im Prinzip selber überlegen, was man machen will. Man kann ja ein bisschen, du hast es in der Fernsehsendung gezeigt, seine E-Mail mit PGP oder GNU-PGP verschlüsseln. GNU ist die, PGP ist eine kommerzielle Version. Dann gibt's die
Die ist ja ein paar Mal verkauft, hin und her geschoben worden. Und es sind ja auch da...
Wir zur Zeit sein Mantec.
Ja, es sind ja auch da Hintertüren eingebaut worden. Und es wurde ja verbessert mit Hilfe der NSA. Aber die haben dann nicht offengelegt, was sie daran verbessert haben, weil sie ihre Geheimnisse nicht offenlegen wollen. Jetzt kann man natürlich denken, was auch immer man will. Aber wenn ein Geheimdienst ein Verschlüsselungsprogramm, welches ihm die Arbeit erschwert, verbessert und hinterher nicht verrät, was er jetzt besser gemacht hat, ja sag mal, wie doof muss ich denn sein, um jetzt weiterhin das zu verwenden? Es gibt ja GNU-PG zum Beispiel. Ja, das ist quelloffen. Das ist wieder etwas, wo viele reingucken können. Lasst die Pfoten von diesem kommerziellen Kram da und von PGP und sowas, sondern nehmt die quelloffenen Sachen. Da gibt es genügend Jungs und Mädels auf der Welt, die verstehen, was da drin ist und die Mord und Zeter schreien würden, wenn da Schweinereien eingebaut werden. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Darauf muss man sich konzentrieren und nicht einfach dumm konsumieren, was man billig vorgesetzt bekommt.
Es gibt ja noch etwas, was den Geheimdiensten die Arbeit erschwert. Das ist der wachsende Datenverkehr. Die Ciscos haben mal hochgerechnet, dass 2017 es ungefähr 1,4 Zettabyte Daten zu transportieren sind, also ungefähr 1000-mal so viel wie heute. Die Entwickler oder die Wissenschaftler haben jetzt das Problem, dass man dafür Infrastruktur schaffen muss, denn immer mehr Video, immer mehr Telefonie, also die ganze Kommunikation findet ja im Internet statt, damit auch die Geheimdienste mithören können. Aber jetzt haben sich denn mehrere Universitäten und mehrere Forschungseinrichtungen zusammengetan, auch einige Unternehmen sind dabei, und haben den Projektbrand SASER gegründet. Dabei geht es darum...
Wie heißt das?
SASER, S-A-S-E-R. Mhm. Nicht Laser, sondern SASER. Idee dahinter ist, dass man die bestehenden Glasfaserkabel noch besser ausnutzen kann als heute. Und zwar gehen die Wissenschaftler davon aus, dass man um Faktor 100 den Datendurchsatz steigern könnte. Und das wäre also dann eine Billiarde Bit, also 125 Millionen Byte beziehungsweise ein Petabit. Tolle Zahlen, da hat man überhaupt kein Verhältnis mehr zu. Was die jetzt machen wollen, ist etwas, was du als Funker an sich kennen müsstest. Die wollen also nicht nur, so wie es heute ist, Licht an, Licht aus als 0-1 werten, sondern sie wollen Phasenverschiebung einsetzen, wie es ja bei Funk- oder bei kabelgebundenen Systemen auch schon gemacht wird. Bei UMTS wird's gemacht, bei LTE wird's gemacht. Da werden also Phasenamplituden zusätzlich noch moduliert und damit kriegt man in einen Lichtstrahl wesentlich mehr Informationen rein. Wenn man bedenkt, dass man denn heute einen Laserstrahl, man nimmt ja nicht einen Laserstrahl, also in der Spitze kommt man bis zu 1000 verschiedenen Lichtwellenlängen, die parallel übertragen werden. Das wären also ungefähr 10 Terabit, die man heute übertragen kann. Aber das hört sich zwar sehr viel an, aber die 10 Gigabit-Netze für Rechner sind bald Standard. Wie eben schon gesagt, wir machen immer mehr über das Netz, also muss man das dann eben steigern. Und durch diese anderen Technologien möchte man gerne den Durchsatz erhöhen. Also dass man Phasenverschiebung und die Amplitude aufmodelliert. Und im Funk gibt's das ja, das kennst du als Funker, Wolfgang. Aber jetzt will man das mal versuchen mit Licht. Und dazu dazu gibt es besondere Halbleiterchips oder gibt es Referenzoszillatoren, die besonders klein und besonders stabil sein müssen und an denen, an der Interferenz zu diesem Messstrahl oder zu diesem Normal wird dann das Signal abgeleitet. Denn das ist das Problem, dass man diese modulierten Signale wieder dekodieren muss auf der Empfängerseite. Und mit diesem Referenzlaser glaubt man, dass man es schafft. Wann es fertig soweit sein wird, weiß man nicht. Es gibt die ersten Probechips und der Professor Reitmeier, der sagt, am INA arbeitet, der sagt, die ersten Ergebnisse sind schon recht ermutigend. Also an der Uni Kassel ist der, habe ich vergessen zu sagen. Man muss mal schauen, was das gibt, damit wir unseren Datenverkehr so hoch pushen können, damit dann auch die Geheimdienste auf der anderen Seite Schwierigkeiten haben, diese Masse an Daten dann noch zu dekodieren. Mhm. Oder ist das keine Lösung?
Für mich wiederholt sich hier die Geschichte, allerdings auf einem höheren Level. Sowas hatten wir damals eigentlich schon bei der Datenübertragung über Telefonleitung, als wir die ersten Modems hatten. Das erste Modem, das hat mit zwei Tönen, zwei unterschiedlichen gearbeitet, mit mehreren Schwingungen. Und später wurde das immer weniger und da wurde es nur noch eine halbe Welle und dann wurde es noch weniger. Dann hat man die Dinge auch phasenkodiert, man hat Release-Kodierung und ähnliche Sachen da gemacht. Das ist im Prinzip das Gleiche, was jetzt wieder gemacht wird, wobei es jetzt natürlich hochpräzise sein muss. Und diese andere Geschichte mit diesem Referenzlaser, das ist nur im Prinzip, was wir von dem alten Analogfernsehen her kennen. Bei der Farbübertragung, da wurde der Burst übertragen. Man hat also aufgrund der Phasenlage und der Amplitudenstärke erkannt, welche Farbart und Farbstärke man hatte. Und dazu musste man einen solchen Oszillator im Empfänger wieder haben, um das herauszurechnen, vergleichen. Also die Technologien sind alle von der Idee her längst bekannt, wenn auch die Umsetzung jetzt auf einem anderen Niveau stattfindet. Ich denke, dass das auf jeden Fall Erfolg haben wird und dass das diese Geschichte um Größenordnung nach vorn bringt in Bezug auf der Datenkapazität von einzelnen Lichtwellenleitern.
Ich meine, allein diese Laser, das ist toll. Das sind also sogenannte Quantenpunkte, die können einzelne Photonen empfangen oder aussenden.
Jetzt schon
das ist eine präzise Steuerung.
Was ich beim letzten Mal nicht mehr sagen konnte in Bezug zu der IFA, das wollte ich eigentlich noch sagen, dieses Galaxy Gear Smartwatch von Samsung, eine Armbanduhr, die mit dem Smartphone in Verbindung steht, die ein LC-Display hat, 4,14 cm Diagonale, wenn ich mich recht entsinne, die E-Mails anzeigen kann, SMS Mitteilungen darstellen kann, Wetterinformationen und ähnliches, Sprachsteuerung und so weiter und so weiter, die mit Wischbewegungen zur Seite oder oben und unten oder Gesten, Wischgesten sagt man dazu, gesteuert wird, die eine Megapixel-Kamera eingebaut hat, 2 Megapixel übrigens und so weiter. Dieses Ding ist technologisch toll, aber von der Umsetzung her entweder mit der heißen Nadel gestrickt oder nicht fertig durchdacht. Denn ich kann wohl Videos aufnehmen, aber nur maximal 10 Sekunden Sequenzen. Und wenn ich 3x10 Sekunden aufgenommen habe, sagt die Kamera, nee, mehr will ich nicht, mehr kann ich nicht. Und so weiter. Außerdem hat sie in der, obwohl die Bedienung intuitiv ist, aber im Ablauf hängt das Ding eben einfach manchmal. Bis da irgendeine App kommt und was macht, hängt das. So passiert gar nichts. Und da wischt man drüber und wischt und wischt und wischt. Hat man irgendwas weggewischt. Man sollte sich das Ding ansehen. Das ist sicher eine gute Idee. Aber für mich kommt sowas nicht in Frage. Absolut unpraktisch. Und das ist ein Teil, über das ich mich nur ärgern kann, weil es nicht so funktioniert, wie es im Grunde genommen prognostiziert wurde. Heinz, deine Prognose?
Aber es war ja auch nur eine Nullnummer.
Deine Prognose?
Meine Prognose, wird es das Ding auch in hübschen Gehäusen geben, auch kleiner geben. Und irgendwann kann man die einfach mal so kaufen und trägt die eben wie eine von diesen großen Armbanduhren. Warum nicht?
Ich wollte deine Prognose haben, wann die Sendung zu Ende ist.
Ach so.
Ja. Daumen nach oben. An den Shop denken. Reingucken, was es Neues gibt. Einen schönen Abend, morgen, Mittag, Tag, je nachdem, wann Sie das hören. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Und tschüss.